ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der
Tour der Leiden irgendwo
ist der Sportschau.
Es war eine spektakuläre Etappe auf dem Papier und es war auch eine spektakuläre Etappe auf dem Schotter und auf den Straßen rund um Troyes. Herzlich willkommen zur heutigen Tourfunk-Ausgabe vor dem Ruhetag. Bei mir ist Holger Gerska.
Hallo Michael.
Michael Ostermann.
Hallo.
Und auch Fabian Wegmann.
Hi Michael.
So, dann lass uns das Ganze noch mal ein bisschen Revue passieren. Da ist unglaublich viel passiert. Es war ein Drama, es war Spannung. Holger, wie würdest du diese Etappe bilanzieren?
Dass die Organisatoren mit allem Recht behalten haben. Sie wollten Spektakel und möglichst, dass niemand diese Tour de France entscheidend verliert. Und das ist ja nicht passiert. Und deswegen ist das alles aufgegangen. Und sie wurden auch noch belohnt mit einem französischen Etappensieger. Also das können sie durchaus abhaken als Test gelungen. Kommt bestimmt irgendwann mal wieder.
Wobei wir im Ziel auch andere Stimmen gehört haben. Und selbstverständlich gibt es da unterschiedliche Meinungen. Nico Denz vom Team Red Bull Bora-Hansgrohe hat, glaube ich, von einem Zirkus gesprochen, den man hier veranstaltet. Fabi, wie würdest du jetzt nachher das Ganze zusammenfassen?
Ja, es ist natürlich immer, von welcher Perspektive man das betrachtet. Vorne, das sah alles sehr gut aus, hinten, wo er sich da befunden hat. Da mussten die mal kurz Zeit ein Stück laufen, weil es dann zu eng wurde. Es war also dieser Ziehharmonika-Effekt. Einer ist gestürzt und dann mussten die anhalten und kam an diesem steilen Stück nicht wieder aufs Rad. Ich glaube, danach war es eigentlich alles ganz in Ordnung. Es gab, so wie ich das beurteilen konnte, nicht viele Stürze. Alexander Vlasov ist einmal gestürzt, auch ziemlich schwer, ziemlich schnell, aber das war ein absoluter Fahrfehler, da konnte kein anderer was dafür, der ist einfach zu nah am Straßenrand gefahren in dieser Kurve. Ansonsten haben sie, glaube ich, alles dafür gemacht, die Organisatoren, um das einigermaßen sicher zu machen. Klar, dieser lose Gravel, sie haben die Straßen nochmal neu gemacht, sie haben einen neuen Schotter da aufgebracht, der war ja nicht so richtig festgefahren und der war teilweise sehr tief und das hat es auch erschwert und dann, ja, auch die Fahrtechnik musste man dann irgendwie anpassen. John Degenkolb hat auch gesagt, er wusste nie, wann er Grip hat und wann nicht. Auf Kopfsteinpflaster weiß er das. Also bei mir war es immer umgekehrt. Ich bin auf Gravel immer besser zurechtgekommen als auf Kopfsteinpflaster. Dementsprechend gibt es einfach unterschiedliche, ja, Oberflächen, auf denen der eine Fahrer kommt damit besser zurecht, der andere damit. Also wir haben, glaube ich, die Fahrer, die jetzt vorne waren, die kamen auf jeden Fall mit Gravel ganz gut zurecht.
Eine Erkenntnis, glaube ich, kann man heute ziehen, Michael, nämlich dass Primož Roglič irgendwie nie die Initiative ergreift. Er versucht immer dran zu bleiben, aber er ist nie der, der mal was riskiert, der mal kontert oder der mal nach vorne geht. Wie hast du ihn heute gesehen?
Ja, also das sehe ich auch so. Ich glaube, das war aber auch heute nicht zu erwarten, dass er in die Initiative geht. Er war sehr, sehr glücklich im Ziel, dass er hier ohne Schaden, was die Zeit angeht, angekommen ist. Sie haben an dem Stück, wo Nico Denz dann ein Stück zu Fuß laufen musste, auch nicht gut ausgesehen. Sie waren nicht gut platziert an der Stelle. Sie hätten da weiter vorne sein müssen. Dadurch sind sie überhaupt erst in die Situation gekommen. Das hat unheimlich viel Kraft gekostet, um das alles wieder zu bereinigen. Also ich glaube, sie sind heilfroh, dass sie durch sind. Und ich kenne nicht den Trainingsplan, den Formaufbauplan, den Dan Lorang oder wer auch immer mit Primož Roglič gemacht hat, also die Trainer und die Sportwissenschaftler. Ich gehe davon aus, dass sie gesagt haben, super, wir sind jetzt hier gut im Rennen und die Formkurve geht hoffentlich Richtung dritte Woche nach oben. Das ist vermutlich der Plan, so schätze ich das ein. Ob das dann so kommt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er an Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard herankommt. Remco Evenepoel muss man auch abwarten. Der sieht sehr gut aus im Moment noch. Aber auch da muss man gucken, wie er in der dritten Woche, wenn es dann richtig, richtig schwer wird. Also im Moment ist es, glaube ich, die Reihenfolge, die wir auf dem Papier haben, ist auch die der Form. Also
Primož Roglič jedenfalls, du hast es gesagt, war zufrieden, aber ganz und gar nicht mit der Leistung seiner Mannschaft war der Teamchef zufrieden, Ralf Denk.
Ja, wie schätzen Sie den Ausgang der heutigen Etappe ein?
Ja, mit dem blauen Auge davongekommen. Also wir haben ganz schlecht gefahren vor dem ersten Sektor, waren dann im zweiten Sektor massiv in der Defensive. Und das hat der Mannschaft so viel Kraft gekostet, da wieder zurückkommen, dass wir nicht wirklich sichtbar waren dann im Finale. Und ja, auch mit ein Stück weit Glück und Wohlwollen der anderen ist Primož auf Null reingekommen. Aber kein guter Tag für uns.
Wir haben schon mit ein paar Rennfahrern gesprochen, die haben gesagt, es ist schlimmer als Paris-Roubaix. Was haben Sie für Eindrücke bekommen, für ein Feedback von Ihren Fahrern schon?
Ja, wir haben jetzt noch nicht wirklich Gespräche mit den Rennfahrern führen können, aber wie gesagt, es ist ja zum Glück aus dem Kreise der Favoriten nichts passiert. Hätte passieren können. Also wie gesagt, ich bleibe schon bei meiner Meinung, kein Fan von solchen Etappen.
Er klingt verärgert, Holger. Und glaubst du oder findest du zu Recht?
Ja, also wenn die anderen drei, Vingegaard, Pogacar und Evenepoel, sich heute entschlossen hätten, wir fahren mal so, dass wir unsere Podiumsplätze sichern, wäre es das gewesen, glaube ich. Roglic war einmal über 40 Sekunden zurück, später 70 Kilometer vor dem Ziel nochmal 30, wo die drei zur Ausreißergruppe aufgeschlossen hatten und sich dann entschlossen, das ist eine blöde Situation, wenn wir jetzt hier noch 10 im irgendwo im Schlepptau haben, dann lassen wir das mal. Aber wenn an einer dieser Stellen die Sache wirklich durchgezogen worden wäre, und das, was Ralf denkt, sage ich sehr völlig richtig, sie haben am Anfang in diesem totalen Chaos natürlich Kräfte gelassen, um ihn dann diese 40 Sekunden wieder zurückzufahren. Und es war, Vlasov war angenockt später durch den Sturz, Jai Hindley ist jetzt nicht der Mann der Verfolgungsjagd. Und die es eigentlich tun sollten, waren halt nicht mehr da. Van Poppel, Dance. Und letztlich natürlich auch Sobrero. Mhm.
Ja, mit ich den Zielen trotzdem, wachsen die Erwartungen.
Kurz, ja, ja, klar, bitte. Ich finde es trotzdem, also wir freuen uns darüber, dass er so ehrlich ist, aber ist das klug, dem Team sozusagen öffentlich jetzt hier so einen mitzugeben? Das wage ich zu bezweifeln. Das ist also wie gesagt, das ist schön für uns, dass er so ehrlich ist, aber wenn das Team das mitbekommt, wie der Teamchef da draufhaut, das ist ja nicht das erste Mal, das hat er schon mal gemacht. Das kam ja bei welcher Etappe, ich glaube bei der zweiten Etappe hat er irgendwie auch schon draufgehauen. Kommt, glaube ich, bei den Fahrern nicht gut an. Und das kann am Ende, weiß nicht, wie du das siehst, Fabian, das macht man doch als Teamchef eigentlich nicht oder erwartet man nicht von seinem Teamchef.
Nee, aber er hat es sehr nüchtern eigentlich erstmal betrachtet. Er hat gesagt, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Damit hat er absolut recht. Also sie waren nie in der Lage, sie waren nie offensiv, sie waren immer defensiv, mussten immer hinterherfahren. Und das galt im Grunde noch für alle. Ich weiß nicht, wo dran es genau lag, ob es dann an Roglic liegt, der nicht richtig am Hinterrad von den anderen fährt, dass sie sich immer nach zurückfallen lassen müssen, ihn nach vorne bringen, oder ob es so insgesamt nicht funktioniert hat. Man muss natürlich auch sagen, die anderen Teams sind alles super starke Teams, ne? Die wissen, wie es geht und haben natürlich auch gerade auch Jumbo oder Visma Lise Bike haben für diese Etappe natürlich Top-Fahrer auch mit vorne dabei. Borans Groa hat das natürlich auch, aber die haben nochmal eine andere Klasse, das muss man sagen, als Helfer. Dann ist Roglic, der fühlt sich nicht so richtig wohl auf Gravel. Das war auch ganz, also man hat gesehen, er hat sehr viel Respekt vor den Straßen, er ist nie nach vorne einfach reingegangen und hat gesagt, so jetzt bleibe ich hier mal an Vingegaards Hinterrad. Der war immer 5-6 Positionen dahinter, er war oft nicht weit weg, aber immer so ein Stück dahinter, was ich dann eigentlich nicht verstehen kann. Du musst mental dabei sein und musst sagen, so, das ist jetzt heute der Tag vorm Ruhetag, ich muss jetzt all in gehen. Das hat er nicht gemacht, deswegen musste das Team auch viel arbeiten und das hat es natürlich auch dann hinterher ganz schön gekostet.
Ja, du musst halt auch demonstrieren, dass du die Kontrolle hast über das Geschehen. Ne? Also zumindest in der Körpersprache und da, wo du bist im Feld, in der Position. Und man muss vielleicht einschränkend zum O-Ton von Ralf Denk dazu sagen, der wurde gemacht, bevor er mit irgendeinem der Fahrer gesprochen hatte. Also insofern war das vielleicht aus der ersten Emotion heraus.
Ja, und ich glaube, die Fahrer wissen schon, dass es nicht alles super gelaufen ist. Unterm Strich können sie die Etappe abhaken. Also das Zeitfahren haben sie gut überstanden, diese Etappe haben sie jetzt gut überstanden. Sie müssen jetzt morgen in den Ruhetag gehen und dann sagen, so, jetzt fangen wir wieder neu an. Also von daher, ja, muss man die Etappe einfach vergessen jetzt.
Wunden bleiben aber und die von Alexander Vlasov könnten noch entscheidend sein. Der sah nicht gut aus.
Nee, der sah wirklich nicht gut aus. Das war auch extrem schnell. Ich dachte erst, er ist ins Gras gefallen, weil er ist ja nicht auf dem Asphalt gelandet. Das ist vielleicht ganz gut gewesen, aber er hatte dann auch doch den Arm, die Hüfte und am Kopf hatte er auch so ein bisschen Blut am Ohr. Das sah nicht gut aus, aber ja, aber das hat nichts mit der Streckenführung zu tun. Muss ich jetzt nochmal wirklich explizit dazu sagen. Das war aber auf Asphalt in einer leichten Kurve, da ist er innen von der Straße abgekommen.
In der Gesamtwertung hat sich zumindest vom Abstand her nichts verändert. Roglic weiterhin 1,36 auf Pogacar und jetzt gibt es den Ruhetag, da kann man sich neu sortieren, da kann man sich neu justieren. Jonas Vingegaard ist lange mit dem Rad von Jan Tratnik umhergefahren und hat das
die ganze Zeit, ja.
ganz gut gemacht, ne? Jetzt erklär doch nochmal die Regeln, weil das hast du in der Sendung im ersten ganz gut gesagt. Also der darf natürlich das Rad seines Teamkollegen annehmen, aber was darf er eben nicht?
Genau, von einem anderen Team darf er nichts annehmen, auch wenn das ein Kumpel von ihm ist. Er darf nur Material von seinem eigenen Team, von eigenen Fahrern nehmen. Er hat das Rad von Jan Tratnik genommen, der ist ungefähr gleich groß, ist 2-3 Zentimeter vielleicht kleiner, aber die Sitzhöhe ist ähnlich hoch, nur die Geometrie, das ist schon ein anderes Rad. Und so lange auf einem falschen Rad zu fahren, das ist echt nicht gut. Also das kann auch, da kann man ja Probleme mit dem Knie, mit dem Rücken bekommen, wie auch immer. Man fährt 35.000 Kilometer im Jahr auf einem Rad, auf einer Einstellung. Also ich habe damals, was heute jetzt nicht mehr so, aber früher habe ich jeden Millimeter gemerkt, wenn der Sattel ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu tief ist. Oder
spannend.
Und das wird er schon so ein bisschen merken, aber er hatte einfach nicht mehr die Chance, in dem Rennen ganz sicher das Rad zu wechseln. Es war so schnell ab dem Zeitpunkt. Vorne ist ja immer wieder Gas gegeben worden. Es hat Remco Evenepoel attackiert, es hat Pogacar attackiert und da war es ihm dann auch einfach zu heiß, das Rad nochmal zu wechseln.
Genau, ich war vorhin am Wismar-Bus und Jan Tratnik wurde auch gefragt und hat gesagt, wir haben das tatsächlich geübt. Also der Vingegaard ist im Training mein Rad gefahren, ob das passt und es passt so ungefähr. Also natürlich wird das genauso sein, der merkt natürlich die Millimeter, aber sie haben das trainiert. Also das ist ja sowieso das Team, das immer alles versucht durchzuplanen und der Radwechsel ging ja auch unglaublich schnell. Also Vingegaard hat gesagt, ich war nicht mal in den Autos, ich war die ganze Zeit im Feld. So schnell ging der Radwechsel und es war halt auch ganz klar festgelegt, Tratniks Aufgabe ist, bei Vingegaard zu bleiben, falls was passiert, sofort das Rad zu wechseln. Und dann hat er noch erzählt, dass er 3 Kilometer vor Schluss, also schon dann wieder auf dem Asphalt, nach dem letzten Sektor gemerkt hat, oh, jetzt geht die Luft hier raus, auch raus. Das war so ein schleichender Platter, mit dem ist er dann aber noch bis ins Ziel gekommen. Also 2 Platte bei Vingegaard, aber nichts passiert.
Aber Vingegaard konnte folgen. Als Pogacar 2-3 Mal angetreten hat, ist er relativ schnell wieder, und einmal hat ihn Sobrero ganz gut wieder rangeführt, glaube ich. Ne? Jorgensen war es, ja, okay. Lass uns mal über Pascal Ackermann sprechen. Der war immer am gelben Trikot hinten dran, der hat einen riesen Rennen gefahren, obwohl er jetzt nicht ganz vorn gelandet ist, aber wie hast du ihn heute gesehen, Ackermann?
Also wenn mir einer 80 Kilometer vor dem Ziel oder auch heute Morgen gesagt hätte, dass Pascal Ackermann 28 Plätze vor Tadej Pogacar landet, in welchem Rennen? Was soll da alles passieren? Respekt, ne? Also auch Binyam Girmay, also die beiden, die Sprinterfahren hochgehalten haben, da war eben kein Jasper Philipsen, trotz seiner guten Ergebnisse bei Frühjahrsklassikern dabei, und da ist es ja sein Maßstab eigentlich hier mal. Und dann mal so einen Sprint aus dem Feld erstmal zu gewinnen, das gibt vor allem Selbstvertrauen für das, was noch kommt nächste Woche.
Und er klingt auch sehr selbstbewusst und fröhlich. Pascal Ackermann im Ziel.
Man muss nicht unbedingt oben auf dem Podium stehen, um ein großes Rennen zu fahren. Sie waren immer hinten dran am gelben Trikot. Und aus Ihrem Sand könnte man einen ganzen Kindergarten bestücken. Wie war's?
Ja, ich glaube, es war ein saugeiles Rennen. Also, ich hatte heute richtig Spaß, ich hatte geile Beine. Schade, dass am Ende eine Gruppe durchkommt, sonst wäre es, glaube ich, heute unser Tag gewesen. Aber ich muss zufrieden sein mit dem, was ich heute gezeigt habe. Und ja, ich bin happy.
Ja, Sie können auch happy sein. Wie oft haben Sie jetzt das Fahrrad wechseln müssen? Wir sind gar nicht mehr richtig hinterhergekommen.
Ich habe nur ganz am Anfang einmal das Rad gewechselt. Weiß nicht was, weil ich konnte nicht mehr steuern. Und ja, danach ging es dann, aber boah, es war ganz schön hart heute.
War das denn Ihre Größe jetzt auch so vom Setup?
Ja, ja, das ist normal. Das Rad, was ich sonst die Saison über gefahren bin, für hier haben wir ein spezielles Rad in Tour de France Lackierung. Und das ist eigentlich mein Standardrad.
Zwischendurch mal in der Live-Übertragung, Fabian, habt ihr auch gemutmaßt, sitzt ihr jetzt nochmal auf dem falschen Fahrrad, ne? Oder im anderen?
Ja, wir hatten den Tracker hatten wir nicht mehr. Also wir konnten ihn nicht mehr tracken, da konnten wir ihn nicht mehr sehen. Dann habe ich ihn gesehen bei einem der letzten Attacken von Tadej Pogacar, da war er direkt am Rad. Also es war nur noch Vingegaard, glaube ich, am Rad und dann er, und dann habe ich gesehen, wie er auf einmal aufhört und im recht weit rechts so im Kies gefahren ist und ja, immer so ein bisschen gewippt hat, und da dachte ich, okay, jetzt ist ihm der Reifen geplatzt, da sind ihm nur die Beine kurzzeitig geplatzt. Das habe ich dann falsch interpretiert. Er ist dann wieder reingekommen, also es hat sich ja dann auch alles wieder zusammengefügt. Also die Spitzen konnte er nicht mitgehen, aber er ist super Rennen gefahren. Also wenn es hätte ja auch alles durchaus zusammenkommen können, wenn hinten anders gefahren wäre. Er hat den Sprint vom Feld hinten gewonnen. Er hätte auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt. Klar, Binyam Girmay war natürlich auch noch vorne. Der hat auch seinen Sprint aus seiner Gruppe gewonnen. Das wäre nochmal eng gewesen. Aber er hätte um den Tagessieg doch mit sprinten können.
Einer, der sich gut auskennt auf dem Kopfsteinpflaster von Roubaix, ist John Degenkolb. Der hat er auch schon gewonnen. Wie bewertet er denn heute diese Schottergeschichte?
John, die Kopfsteinpflaster sind dagegen wahrscheinlich eher angenehm, oder?
Auf jeden Fall weiß man da, wo man Grip hat und wo man keinen Grip hat. Hier ist es so ein bisschen, die Wunderkiste. Auf einmal kann einem das Vorderrad weggehen und dann, ich musste auch dann einmal berghoch ja, zweimal sogar absteigen und dann sogar irgendwie ein bisschen laufen. Und das war da super viel Position und ja, und eine große Lücke aufgegangen, dann, die ich verloren habe. Ja. Aber dann auch im Verlauf, als ich dann eigentlich so ins Rennen reingekommen bin und dann wieder gut mit dabei war, dann halt einen Defekt gehabt und da war der Tag dann gelaufen leider. Das war echt ein bisschen bitter.
Was war genau los beim Defekt?
Ja, Hinterradschaden, dann Reifen kaputt und dann, ja, bei der Hektik sind die Autos nicht direkt da. Ich habe dann mit Shimano neutral gewechselt und ja, aber bis ich dann wieder am Fahren war, keine Chance wieder zurückzukommen.
Das war absehbar, das war erwartbar, dass hier und da mal so ein Platter passiert, hinten oder auch vorne oder auch das ganze Fahrrad gewechselt werden musste. Ja. Um die Deutschen abzuschließen, hören wir uns schnell noch Nils Polit an, denn der hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass Tadej Pogacar in diesem Rennen gut ausgesehen hat.
Nils, Sie kennen ja die Rennen abseits der schönen, gemütlichen Asphaltstrecken. Wie war es tatsächlich für Sie heute?
Oh, ich muss ehrlich sagen, ich bevorzuge Kopfsteinpflaster.
Warum?
Oh, es war teilweise echt extrem staubig. Man ist irgendwie ins Nirgendwo reingefahren. Gerade wenn man mal kurz ist, oder was heißt, es war extrem hart halt, weil es halt auch echt hügelig war. Und ja, dann wenn man hinter ein Auto gefahren ist, hat man gar nichts mehr gesehen. Man ist irgendwie so einfach, ja, den Autos hinterhergefahren, nur den Lichtern. War auf jeden Fall ein extrem hartes und ja, schweres Rennen.
Sie waren oft vorne an der Gruppe, haben richtig Tempo gemacht. Wie war da genau die Aufgabenverteilung und tatsächlich sind Sie zufrieden mit Ihrem Job heute?
Ja gut, ich muss sagen, einmal war die Gruppe gerissen, da war ich in der zweiten Gruppe. Ja, da war es einfach, bin ich von vorne gefahren und dann kam der Berg und das war ein bisschen zu schwer, wo Remco attackiert. Aber ich denke, wir haben Tadej die ganze Zeit vorne gehalten. Er ist nie ins Hintertreffen gekommen, hat selber mal probiert und ich denke, sind ein gutes Rennen gefahren.
Vor der Etappe haben wir spekuliert, kann man so eine Etappe lieben? Tatsächlich ist es vielleicht ein Spektakel, das auf Kosten der Rennfahrer geht. Wie sehen Sie das nach dem Rennen?
Oh, ich glaube, eine kleine Staublunge habe ich und ist natürlich nicht so schön. Ich hoffe, der Staub kommt schnell wieder raus.
Erholen sich gut, Dankeschön.
Durchatmen am Ruhetag, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Tadej Pogacar, Holger, der zeigt eben ab und an, dass er das ganze Geschehen kontrolliert. Nicht? Der tritt an nach Belieben, der spielt fast mit der Konkurrenz, so sah es zumindest aus.
Er wirkt sehr, sehr überlegen, aber er fährt nicht einfach davon, wie im Frühjahr beim Giro und bei Strade Bianche und wo er das sonst noch so getan hat. Ich weiß nicht, ob die anderen eher auf Augenhöhe sind oder ob er bei 99,9% ist oder ob ihm einfach hier so ein bisschen der Sicherheitsgedanke durch den Kopf schießt. Also 77 Kilometer vom Ziel, wo seine erste Attacke war, voll durchzuziehen, das ist natürlich wirklich weit. Aber bei 20 vom Ziel, da war dann der große Auftritt von Matteo Jorgensen, der den Vingegaard zurückgebracht hat. Das war eine der stärksten Leistungen überhaupt des Tages. Aber auch mit ihm nicht gemeinsame Sache zu machen, sondern dann immer so ein bisschen... Entweder ist er so überlegen, dass er das machen kann, oder er muss doch ein bisschen auch rationell denken, weil er nicht so genau weiß, was machen 3,5 Wochen Giro mit mir, wie sieht das in der zweiten oder dritten Woche aus. Das macht die Sache auf jeden Fall spannend. Also er hat vor den beiden Verfolgern nicht mal 100 Sekunden Vorsprung nach 9 Tagen. Es sieht natürlich völlig anders aus, aber die Realität ist auf dem Papier im Protokoll.
Aber wenn es so wäre, wäre das ja auch clever. Ich meine, sich die Kräfte einzuteilen und nicht zu sagen, ich will hier heute schon alles rausdonnern, weil ich weiß, ich könnte hier gewinnen. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube, er schwankt so ein bisschen. Er geht in die Attacken, weil er denkt, okay, je mehr Zeit ich gewinne, desto besser ist das wahrscheinlich für mich in der dritten Woche, weil ich eben nicht weiß, was mit dem Giro ist, so wie Holger es sagt, wie ich den verkraftet habe am Ende. Und gleichzeitig merkt er dann aber so richtig, weg komme ich nicht. Also ich kann nicht so viel gut machen oder die anderen wollen nicht. Und Wismar wollte heute nicht. Die wollten Vingegaard hier sauber durchs ins Ziel bringen und die wollten nicht attackieren auf Roglic und Evenepoel. Das war ihnen heute nicht wichtig, weil sie damit rechnen, dass Vingegaard im Hochgebirge das dann schon regeln wird.
Für mich ja einer der tragischen Helden des Tages, Jasper Stuyven. Ein Kilometer vor Ziel wird er noch gefressen. Der arme Kerl hat sich aus dem Strumpf gefahren und dann sowas. Ja, das ist bitter, aber so ist Radsport, ne, Fabi?
So ist Radsport. Er hätte vielleicht auch auf den Sprint warten können. Er ist ein sehr endschneller Mann, als er eigentlich so der Anfahrer noch für Mats Petersen, der leider gestern raus musste. Dementsprechend wäre das für Team natürlich wirklich ein toller Erfolg gewesen nach diesem schlechten Tag, den sie jetzt gestern dann hatten. Aber so ist Radsport. Er hat es probiert, hat sich dann 3 Kilometer vor Ziel schon mal das erste Mal umgeguckt. Ja. Da dachte ich, nee, das ist nicht gut. Das macht man nicht, wenn man sich sicher ist, dass man gewinnt. Da hat er einfach zu lange gewartet. Ihm haben dann hinterher auch die Beine gefehlt. Also hinten sind sie einfach immer noch weiter mit durchgegangen. Also sie haben sich dann doch nochmal zusammengerissen. Tugis gewinnt dann hinterher. Super Fahrer. Ich meine, der war schon Zweiter bei Mailand Sanremo, ist jetzt kein Seriensieger, ist 30 Jahre alt, hat sieben Siege in seiner Karriere eingefahren, aber im Endeffekt haben wir den gesehen, er hat mit einer Radlange Vorsprung gewonnen, also er war der Schnellste.
Dann sag doch nochmal schnell, Ruhetag, was bedeutet das für einen Fahrer bei der Tour de France? Ist das wirklich Ruhe oder müssen die auch mal 50 Kilometer ein bisschen rollen?
Ja, die werden morgen auf jeden Fall aufs Rad gehen, das ist sehr unterschiedlich, manche fahren 30 Kilometer, manche 40, 50, es gibt sogar welche, die fahren 60 Kilometer, das ist sehr unterschiedlich. Mats Petersen weiß ich zum Beispiel, der fährt immer Vollgas, der fährt immer viel und dann gibt es aber auch welche, die so gut wie gar nichts machen. Aber man fährt auf jeden Fall zusammen los, das ist immer ganz wichtig, dass man einfach nochmal ein bisschen redet und auch einen Kaffee zusammen trinkt und dann kommt man wieder zurück und wenn dann einer länger fahren will, dann macht er das auch. Aber im Grunde genommen, morgen ist auch noch Pressekonferenz, haben sie dann auch oft noch. Das ist im Grunde genommen das Stressigste, was sie noch haben und ansonsten ist einfach mal ein bisschen Ruhe dran lassen.
Und Dienstag die 10. Etappe, das ist fast schon wieder die Hälfte der Tour de France. Holger, völlig undenkbar vor ein paar Tagen noch, dass man so weit schon ist. Was erwartet uns am Dienstag?
Wenn es normal läuft, ein Massensprint in Saint-Amand-Montrond, wo ein berühmter Radsportler zu Hause ist, der hier nicht dabei ist, nämlich Julien Alaphilippe, der zweimalige Weltmeister, der sich auf Olympia vorbereitet. Und also ich gehe davon aus, ein bisschen auch nach dem Ruhetag, dass ganz viele Mannschaften ein großes Interesse daran haben zu sprinten. Es gibt 3 Sieger im Sprint, es gibt auch die Crew von Pascal Ackermann und Co. Und das, denke ich, wird dazu führen, dass vielleicht erleben wir auch noch einen 4. Sprintsieger. Denn das wollte ich vorhin kurz einmal anwählen, weil in diesem Tourfunk habe ich mich jahrelang darüber beschwert, dass nur die großen Teams was gewinnen, auch gerade Etappen bei der Tour. Ja. Das ist das Tolle in diesem Jahr, dass wirklich die kleinen Teams absolut, Gesamtwertung ist was anderes, aber Tagessiege an diese kleinen französischen Teams, Arkea hatte ja auch schon einen, an Entremarché jetzt 2 sogar mit einem Trikot, Uno X mit dem Bergtrikot, Abrahamsen, der für mich auch ein Mann der ersten Woche ist, das finde ich richtig toll.
Toll. Michael, weißt du schon, welche Story du morgen schreiben wirst?
Ich bin morgen verabredet mit Simon Geschke irgendwann frühen Nachmittag und dann werde ich ihn interviewen über seine letzte Tour und seine Eindrücke auch zu heute und dann hoffe ich, dass ich das zeitnah dann auch bei sportschau.de veröffentlichen kann.
Das ist doch ein guter Hinweis in eigener Sache. So machen wir das. Wir erholen uns jetzt ein wenig im Rahmen des Üblichen, im Rahmen des Möglichen. Wünschen euch einen guten Start in die Woche und sagen bye-bye, tschüss, au revoir, bis zum Dienstag, 10. Etappe. Dankeschön.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.